1. Korinther 7. Wir hatten eine Hausaufgabe, oder die Ehepaare hatten eine Hausaufgabe diese Woche. Und das war ein Gespräch zu führen über die geistliche Ausrichtung eurer Ehe. Wie geht es euch so als Eheteam zur Ehre Gottes? Und was ist eure Vision für eure Beziehung, für eure Familie? Wie könnt ihr Gott praktisch in euren Alltag mit reinbringen? Wer hat die Hausaufgabe gemacht? Heute frage ich mal. Wenn ich nie frage, dann ist keine Motivation da. Niemand. Oh.
Strafarbeit.
Hausarbeit, nicht Strafarbeit.
Gibt es jetzt Strafarbeit?
Nee. Aber es ist wichtig. Erfolgreiche, gute Ehen passieren nicht einfach. Die werden gemacht. Ja, in Gemeinschaft mit dem Herrn, das ist ganz klar. Aber jeder ist verantwortlich dafür. Einer der größten Beziehungskiller ist schlicht und einfach Untätigkeit. Gleichgültigkeit, einfach nichts zu tun. Eine Ehebeziehung so oberflächlich dahin plätschern zu lassen, ohne tiefe Gespräche, ohne geistliche Gemeinschaft, dann ist kein Wunder, wenn Leute sich auseinanderleben und wenn es irgendwie langweilig wird und flach und visionslos und fruchtlos. Deswegen, ich möchte euch ermutigen, möchte uns alle ermutigen, dass wir nicht phlegmatisch bleiben und untätig bleiben, wenn wir Gottes Wort hören, sondern dass wir es umsetzen. Denn da liegt Gottes Segen drin. Da kommt neue Kraft in unser Leben und neue Dynamik in unsere Beziehungen und ganz neue Kraft und neue Frucht. Und erinnert euch, wir haben letzte Woche gesagt, dass die Ehebeziehung, der Ehebund eben genau das ist, ein Bund. Dass da nicht nur zwei Personen beteiligt sind, sondern drei, nämlich die beiden Partner und Gott. Wir können uns das als so eine Art Dreiecksbeziehung vorstellen. Beiden Partner hier unten und dann oben Gott. Und die Sache ist, je näher beide dem Herrn kommen, desto näher kommen sie auch einander. Und das ist der Schlüssel wirklich für jede Beziehung, ist, dass wir gemeinsam den Herrn suchen und gemeinsam auf den Herrn ausgerichtet sind. Und dass wir gemeinsam eine Vision haben für das Reich Gottes. Ist wichtig für uns alle. Für die Verheirateten, aber genauso für uns Unverheirateten. Wo immer Gott uns hingestellt hat. Diese Vision, diese Leidenschaft, diese Ausgerichtetheit auf Gott und auf sein Reich. Das ist so wichtig, dass im Auge zu behalten. Es gibt was wichtiger ist, was größer ist als wir selbst. Wir sind nur auf der Durchreise hier in dieser Welt und wir sind auf einer Mission. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sind auf einer Mission hier und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Es ist nicht nur richtig so zu leben, sondern es ist auch der Schlüssel wirklich für ein erfülltes und glückliches Leben, dass wir uns selbst verleugnen und dass wir Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und zwar ein reiches, ein wahres, ein erfülltes, ein zufriedenes Leben. Das ist der Schlüssel. Dass wir von uns selbst wegschauen und dass wir auf den Herrn schauen und auf sein Reich und für ihn leben. Umgekehrt ist es genauso, wenn du so richtig deprimiert werden willst. Und so richtig uneffektiv, wenn du dein Leben verlieren willst, dann kreis um dich selbst. Das ist ein todsicherer Tipp. Es funktioniert immer. Kreis um dich selbst. Leb für dich selbst. Vergleich dich selbst mit anderen. Bemitleid dich selbst, so gut du kannst. Und du wirst so richtig schön unzufrieden und so richtig schön deprimiert werden. Todsicher. Wir studieren einen sehr praktischen Brief. 1. Korintherbrief. Und wir sind in einem sehr praktischen Kapitel über Single sein und verheiratet sein. Und zum Abschluss wird der Paulus uns daran erinnern, dass wir die richtige Ausrichtung haben in unserem Leben. So wichtig, dass wir die richtige Perspektive bewahren. Es gibt so viele Singles, die um sich selbst kreisen und jammern. Ich wünschte, ich wäre verheiratet. Dann wäre alles besser. Und alle meine Freunde, die sind schon verheiratet, nur ich noch nicht. Und warum er und nicht ich? Ich bin doch viel intelligenter. Und ich sehe viel besser aus als er. Warum alle anderen und nicht ich? Und erst wenn ich heirate, dann beginnt das Leben erst so richtig. Und ich bin so arm und ich bin so einsam und ich bin so frustriert. So schwer, unverheiratet zu sein. Und statt die Vorteile des Unverheiratetseins zu nutzen und sich Gott hinzugeben und voll in das Reich Gottes zu investieren, sich einzubringen in die Gemeinde und Missionseinsätze zu machen, evangelisieren, bei Freizeiten mitzumachen und Camps und Gottes Wort zu studieren, vielleicht Bibelschule zu machen, Dienst an den Mitmenschen, vielleicht sich spontan zu Lobpreispartys zu treffen mit den Freunden und wirklich diese Erfahrungen mit Gott zu machen und neue Leute kennenzulernen und zu erfahren, wie man gebraucht wird von Gott und geistig zu reifen. Stattdessen verfallen so viele in Selbstmitleid und ins Jammern und sie ziehen sich selbst runter und lähmen sich selbst und das ist so schade. Und ganz nebenbei gesagt, ich meine, wer will schon eine negative, deprimierte, klagende alte Jungfrau heiraten? Oder irgendeinen kriesgrämigen, egoistischen, faulen alten Sack? Niemand. Wahrheit ist, wenn du ein unglücklicher Single bist, dann wirst du auch ein unglücklicher Ehepartner sein. Weil davon hängt Glück nicht ab. Es hängt von unserer Beziehung mit dem Herrn an. Und der Stand, in dem du gerade bist, der wird nicht den Unterschied machen in deinem Leben. Was den Unterschied macht, ist deine Ausrichtung, deine Einstellung im Leben. Und die nimmst du mit in die Ehe. Deswegen, jetzt ist die Zeit, wie immer die Zeit ist, begeistert und aktiv für den Herrn zu sein, sich von ihm formen und prägen zu lassen. Ihr Singles, lasst uns nicht irgendeinem Traum nachjagen, sondern lasst uns jetzt für den Herrn leben. Voll und ganz. Das ist unsere Freiheit, die wir jetzt haben. Wir sind frei, ohne Ablenkungen voll für Jesus zu leben. Das ist das, was dran ist in diesem Lebensabschnitt, in dem wir gerade sind. Aber es gibt auch so viele Verheiratete. Auch die jammern. Ich habe mir das anders vorgestellt. Es ist so hart. Mein Mann ist wie ein Elefant im Porzellanladen. Und meine Frau, die ist so eine nörgelnde Zicke. Ach, er arbeitet so viel. Und dann abends, wenn er heimkommt, dann sieht er fern und er ist so unsensibel. Und ich bin den ganzen Tag mit den Kindern allein daheim. Ich bin so frustriert, ich bin so einsam. Und er sagt, ich schufte den ganzen Tag hart, um meine Familie zu versorgen. Und dann, wenn ich abends heimkomme und müde bin, dann labert sie mir die Ohren voll und ich kann ihr nichts recht machen. Sie ist so kritisch und negativ und eingeschnappt und sie entzieht sich mir. Ich fühle mich so überfordert, ich fühle mich so einsam. Ich wünschte, ich wäre wieder Single. Ich wünschte, ich könnte mein Leben wieder genießen, diese schönen Dinge des Lebens. Und Günther hat doch letzte Woche über Scheidung und Wiederheirat gesprochen. Vielleicht finde ich irgendein Schlupfloch, dass ich meine Alte oder meinen Alten loswerden kann. Und auch Ehepaare verfallen in dieses Selbstmitleid und diesen Neid vielleicht auf die Singles jetzt und lassen sich gehen in dem, statt dass sie eine Vision haben und eine ewige Perspektive für ihre Ehe und für ihre Familie. Eine Familie zu bauen, die Gott ehrt und gemeinsam den Herrn zu dienen. Und wie gesagt, wenn du auf dich selbst oder auf deinen Partner ausgerichtet bist, von deinen Schwächen eingenommen bist oder seinen Schwächen eingenommen bist meistens, statt mit dem Herrn, wenn du eine Beziehung als was Egoistisches siehst, um was zu bekommen, statt als Werkzeug, um Gott zu verherrlichen, dann wird es ein Desaster sein. So funktionieren diese Dinge nicht. Egal in welchem Stand wir sind, Selbstzentriertheit, Visionslosigkeit in unserem Leben, das ist wirklich ein Fluch. Diese Unzufriedenheit mit dem, was wir gerade haben. Und dieses ständige Trachten nach dem, was wir gerade nicht haben. Statt dass wir dankbar sind für das, was Gott uns jetzt gerade gegeben hat und dass wir das Beste daraus machen, zu Gottes Ehre. Hey, das ist der Weg in die Depression, das ist der Weg in die geistliche Unbrauchbarkeit. Wir brauchen Vision für unser Leben. Wir brauchen dieses Ausgerichtetsein. Leidenschaft für Gott und sein Reich. Wir brauchen das mehr denn je. Und wir müssen immer wieder einen Schritt zurück machen und dieses große Bild anschauen, diese ewige Perspektive zurückgewinnen. Neue Vision gewinnen für den Lebensabschnitt, wo wir gerade drin sind. Für den Stand, in dem wir sind. Für das, was wir tun. Jeden Bereich unseres Lebens. Beruf und Familie und Gemeinschaft. Und dazu will der Paulus uns heute einladen, am Ende dieses Abschnittes, wo es um Ehe und Ehelosigkeit geht. Er sagt im Vers 17, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Bist du Single heute Morgen? Dann schau nicht neidisch über den Zaun auf die Verheirateten. Und beweine deinen Zustand. Und such nicht irgendwie panisch nach einem Partner. Trachte nicht krampfhaft nach Veränderung. Versuche nicht davon zu laufen, sondern wandle. Lebe als christlicher Single, der den Herrn liebt. Und nutze diese Vorteile deines Standes zur Fülle für Gott. Und genauso ihr Verheirateten. Schaut nicht neidisch auf die Singles und bejammert nicht euren Stand. Sucht nicht von dem Partner loszukommen, irgendwie davonzulaufen, euch zurückzuziehen. Und das ist wirklich der Kontext hier. Kontext, nicht mal von einem ungläubigen Partner soll ich versuchen loszukommen, sondern auch ihr Ehepaare wandelt, lebt als christlicher Ehemann, als christliche Ehefrau, als Vater, als Mutter, der ein Vorbild ist für die Kinder, für die Nachbarn zur Ehre Gottes. Das ist, was Gott hier sagt. Gott kann dich gebrauchen in dem Stand, in dem du gerade bist, und Gott will dich gebrauchen, da wo du gerade bist. Also wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Spricht hier natürlich besonders zu Neubekehrten. Wieder im Kontext der Ehepartner, ein Verheirateter, der sich gerade bekehrt hat, und die Frage, soll ich mich von meinem ungläubigen Partner trennen? Und Gott sagt, nein, bleib in dem Stand, in dem du bist, und leb da für Gott. Ist so oft, dass Christen, junge Christen, wenn sie frisch bekehrt sind, dass sie glauben, sie müssen jetzt plötzlich alle ihre Lebensumstände ändern. Ich bin verheiratet mit den Heiden, also muss ich mich scheiden lassen. Ich bin Buchhalter, aber ich muss jetzt in die Mission gehen. Ich muss meine Ausbildung abbrechen, um eine Bibelschule zu machen. Nein, musst du nicht, nein, bleib da, wo Gott dich berufen hat. Bleib bei dem, wo du gerade dabei bist. Und sei dort ein Zeugnis für Jesus und leb da für ihn. Und wenn Gott irgendwas verändern will, dann wird er dich führen. Außer natürlich, wenn du Prostituierte bist oder irgendein Berufskiller oder in Ehebruch oder sonstiger Sünde lebst, dann natürlich bleib nicht bei dem, wo du bist. Tu was anderes, änder das. Darum geht es hier nicht, aber das ist uns schon allen klar, denke ich. Aber wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Und weil dieses Konzept so wichtig ist, wird der Paulus das jetzt auch über den direkten Kontext, nämlich Ehe und Ehelosigkeit, anwenden. Und er sagt im Vers 18, ist jemand beschnitten berufen worden als Jude, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Also in deinem religiösen oder kulturellen Stand. Du musst nicht äußerlich ein Jude werden, weil du dich bekehrt hast. Oder musst es auch nicht rückgängig machen. Vielleicht in unserem Kontext Volkskirche beitreten, weil ich mich jetzt bekehrt habe. Oder auch umgekehrt die Volkskirche verlassen. Darauf kommt es nicht an, diese äußeren Dinge. Vers 20. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden? So lass es dich nicht bekümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn auch der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist der als freier Berufener ein Sklave Christi. Paulus sagt hier nicht, dass ein Sklave nicht frei werden darf oder nicht frei werden soll. Aber den Punkt, den er hier macht, hey, du kannst auch als Sklave, und das halbe Römische Reich war Sklaven, du kannst auch als Sklave Gott dienen und er kann dich gebrauchen dort, wo du bist. Du musst nicht den Beruf wechseln, nur weil du jetzt Christ geworden bist. Nee, du kannst überall Gott dienen und alles als Anbetung für ihn tun. Und kein Beruf ist ungeistlich, außer natürlich, wenn er Sünde ist. Das ist was anderes. Aber darum geht's. Vers 23. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Darum geht's. Wir gehören Gott. Er hat uns erkauft. Deshalb will ich für ihn leben und nicht für irgendwelchen Menschen oder irgendwelche Traditionen oder uns selbst. Ich lebe für ihn. Und deswegen wollen wir nicht diese willkürlichen, spontanen Veränderungen in unserem Leben vornehmen, nur weil wir uns bekehrt haben. Wir sind allzu oft selbstsüchtig und ja, mit einer falschen Motivation, selbstsüchtig motiviert. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und wenn Gott es ändern will, dann wird er dir das zeigen. Er hat uns mit dem teuersten Preis erkauft, der je für irgendetwas bezahlt worden ist. Mit dem Leben von Jesus Christus. Also wird er es auch für uns sorgen. Na, je mehr du etwas für etwas bezahlst, desto besorgter bist du um die Sache. Beispiel, wenn du irgendwie so einen alten Gebrauchtwagen hast, der schon halb Schrott ist, dann egal. Wirst du immer sehr besorgt sein um dieses Ding. Oh, willst du das Auto ausborgen? Ja, fahr nur damit. Und bist irgendwo angefahren, ist nicht so schlimm. Aber wenn du den neuen 500er Mercedes hast und du hast viel investiert da drin, hey, dann polierst du und dann bist du besorgt. Ich weiß nicht, ob ich dich damit fahren lassen will. Und genau so sagt uns der Herr in Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er, der den höchsten Preis bezahlt hat, der je bezahlt wurde für dich, wird er sich nicht auch um dich sorgen? Wie viel mehr, als du dich um dein Auto sorgst? Also sorg du dich um ihn und sein Reich und dann wird er für dich sorgen und mach dir keine Sorgen. Jetzt wird der Paulus wieder zu den Unverheirateten sprechen. Vers 25. Über die Jungfrauen, damit sind auch die jungen Männer gemeint, werden wir später sehen, er spricht zu beiden. Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Jesus hat kein Gebot gegeben, ehelos zu bleiben oder zu heiraten. Das ist Berufungssache, das ist Begabungssache und beides ist gut. Beides ist eine ehrenwerte Option für uns Christen. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein, nämlich unverheiratet, beziehungsweise so zu bleiben, unverheiratet. Wegen der gegenwärtigen Not. Die meisten glauben, dass es sich hierbei um entweder eine lokale Christenverfolgung in Korinth gehandelt hat oder dass der Paulus schon die grausame Verfolgung der Christen durch den Kaiser Nero herannahen gesehen hat. Wir können uns ganz gut vorstellen, dass in solchen Zeiten der Verfolgung es einfacher sein kann, zu Jesus zu stehen, wenn du alleine bist und nicht Verantwortung für Familie hast. Wenn sie zu dir sagen, du hast die Wahl, verleugne Jesus oder wir machen dich einen Kopf kürzer, ist einfacher, wenn du Single bist. Du kannst sagen, okay, mach's kurz und schmerzlos. Ein neues, verherrlichtes Gesicht wird mir sowieso besser stehen. Aber wenn du eine Familie zu versorgen hast, und wenn dir vielleicht sogar damit gedroht wird, dass sie deine Frau vergewaltigen oder deine Kinder foltern oder vor deinen Augen umbringen, wenn du Jesus nicht verleugnest, dann ist das noch viel schwieriger. Vers 27 wiederholt er das Prinzip, wo wir schon vorher drüber gesprochen haben, jetzt in Beziehung auf den Ehestand. Vers 27, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. beziehungsweise bist du frei von einem Mann, dann suche keinen Mann. Ihr Verheirateten, versucht nicht von eurem Partner loszuwerden. Euch scheiden zu lassen oder den Partner rauszuekeln oder ihn umzubringen. Junge Ehefrau, sucht nach dem ersten Krach mit dem Ehemann Trost bei ihrer Mutter. Die Mutter beruhigt sich, sagt, nur ruhig, mein Kind, das kommt in jeder Ehe mal vor. Darauf die Tochter verzweifelt, schon, aber ich weiß nicht, wohin mit der Leiche. Frau von Billy Graham wurde mal gefragt, ob sie je an Scheidung gedacht hat. Und sie hat gesagt, Scheidung nie, Mord ja. Okay, es ist uns schon klar, das ist keine biblische Option. Also suche nicht von dem Mann, suche nicht von deiner Frau, loszuwerden. Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Falschen geheiratet. Und viele denken so. Aber weißt du was? Gott erlöst unsere Fehler. Und selbst wenn dein Ehepartner die Nummer 500 wäre auf der Liste der Frauen und Männer, die am besten zu dir passen, in dem Moment, in dem du sagst, ja, von dem Traualtar, und indem du mit dieser Person in den Ehebund eintrittst, wird sie zur Nummer 1. Und alle anderen kommen weit hinten. Der Partner, mit dem du jetzt verheiratet bist, es gibt niemanden, der besser für dich wäre als diese Person. Es gibt niemand anderen. Gott wird diese Person zum Besten verwenden in deinem Leben. Und er wird durch diese Person das Beste aus dir hervorbringen in deinem Leben. Und am Ende, vielleicht du wirst durch harte Zeiten gehen, vielleicht wird diese Person ein Schleifstein sein für dich. Aber dann am Ende wirst du und deine Ehe wie ein geschliffener Diamant strahlen, wenn du dich nur Gott hingibst. Wenn du jetzt davonläufst und sündigst, indem du den Partner verlässt, dann wirst du das Beste versäumen. Nicht dein Partner, mit dem du jetzt verheiratet bist, ist beste Person. Es gibt niemanden auf dieser Welt, mit dem es besser wäre, zusammen zu sein, als mit dieser Person. Ja, aber unsere Ehe ist so flach. Es ist so die Luft draußen. Erinnere dich an das Dreieck. Je mehr du dich Gott hingibst und dich ihm näherst, desto näher werdet ihr einander kommen. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Bist du frei von einem Mann, so suche keinen Mann. Wenn du unverheiratet bist, dann such keinen Ehepartner. Er sagt ja nicht, sei nicht offen für einen, wenn du dich zur Ehe berufen fühlst. Aber er sagt, such keinen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob dir jemand zum Beispiel eine Wohnung schenkt. Ist mir passiert. Ich meine, ich zahle Miete, aber ich habe in den Keller unten gelebt, hier in der Gemeinde, und ich war zufrieden. War okay. Und dann sind die Nachbarn und unser Vermieter auf uns zugekommen und haben gefragt, hey, wollt ihr tauschen, den Keller gegen eine Wohnung oben? Und haben gesagt, ja, okay. Klar, natürlich. Danke, Herr, dafür. Aber es ist ein Unterschied, ob mir was geschenkt wird oder sagen wir, ob du eine Wohnung suchst. Ob du alle Anzeigen durchstöberst und im Internet suchst und ob du überall rumfährst und Wohnungen besichtigst. Das kann was sehr Einnehmendes sein. Das kann dein Leben, kann dein Denken dominieren. Und das ist, was der Herr hier sagt durch den Paulus. Er sagt, such keinen Partner auf diese Art und Weise, wo sich dein ganzes Leben drum dreht, oh, ich bin Single, ich brauche einen Mann, ich brauche eine Frau, wo du dich einnehmen lässt davon, wo du alle Gemeinden abklopfst und alle Anzeigen liest und ganzen Gedanken, ganze Energie deines Lebens nur darauf verschwendest, wo ist der Partner und wie kann ich den finden und wie soll mein Partner sein? Hey, entspann dich! Gott kennt dich. Und Gott kennt deine Berufung. Und Gott kennt deine Bedürfnisse, bevor sie dir noch überhaupt bewusst sind. Denk an den Adam. Gott ihn geschaffen hat und gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, dass der Adam allein sei. Noch bevor dem Adam überhaupt bewusst war, war es Gott bewusst. Und dann hat Gott ihn erst so langsam darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, Adam, gib mal diesen ganzen Tieren die Namen. Und da war Herr und Frau Giraffe und Herr und Frau Nilpferd und Herr und Frau Affe. Und irgendwann ist sogar dem Adam als Mann aufgegangen, ups, die sind alle zu zweit. Nur ich bin allein. Und Gott hat ihm erst bewusst gemacht, dieses Bedürfnis, was er braucht, diese Berufung, die er auch für ihn hat. Gott kennt deine Bedürfnisse. Und nimm dir ein Beispiel an dem Adam. Was mit ihm passiert? Er ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Er ruhte im Herrn, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Gott brachte seine Frau Eva zu ihm. Er ruhte im Herrn. Und dann, als er aufwachte, war huhu, wow, diese ähnlich ist Gebein von meinem Gebein und diese ist Fleisch von meinem Fleisch. Oh wow, super. Ja, dieses Geschöpf da, diese Frau, das ist der perfekte Partner für mich. Die ist mein perfektes Gegenüber, eine Ergänzung, eine Hilfe für mich. Die passt zu mir wie ein Puzzleteil in den anderen passt. Wir sind wie füreinander geschaffen. Was wäre passiert, wenn Adam selbst krampfhaft auf die Suche gegangen wäre? Dschungelbars abgeklappert hätte? Den ganzen Garten durchstreift hätte auf der Suche nach einer Frau? Was hätte er gefunden? Stell dir vor, mit was wäre er zurückgekommen? Wahrscheinlich mit einem Affenmädchen. Sie vielleicht angeschaut, hat gesagt, oh, ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ein bisschen sehr behaart. Aber hey, ist das Beste, was ich finden konnte. Wir werden uns schon irgendwie aneinander gewöhnen. Das passiert oft, wenn wir krampfhaft nach einem Partner suchen. Geben uns oft mit dem Zweitbesten zufrieden. Enden mit irgendeinem Affen. Nein, bist du frei von einer Frau, dann such keine Frau. Bist du frei von einem Mann, such keinen Mann. Ruhe im Herrn. Genieß die Beziehung mit ihm allein. Und mach ihn zur Ausrichtung, mach ihn zum Fokus, zur Leidenschaft deines Lebens. Und gib dich ihm hin. Sei aktiv für ihn. Und nutz diese Zeit, wo du ohne Ablenkung dem Herrn dienen kannst. Und dann, während du in ihm ruhst und auf ihn ausgerichtet bist, für ihn beschäftigt bist, dann wird er zu seiner perfekten Zeit dir den perfekten Partner über den Weg schicken, zu dem du dich hingezogen fühlst. Und mit dem du auf der gleichen Wellenlänge bist, der den Herrn liebt und eine Vision und eine Leidenschaft hat, für ihn zu leben, so wie du. Ruhe im Herrn. Und er wird hinzufügen. Such zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Vers 28, wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Also die Unverheiratete, die nicht an einen anderen Mann gebunden ist, die biblisch frei ist zu heiraten. Es ist okay zu heiraten, sagt der Paulus. Er betont das immer wieder. So sündigt sie nicht, aber solche werden Trübsal für das Fleisch haben. Ich aber schone euch. Die Ehe hat sehr viel mit Selbstverleugnung und mit Kompromissen zu tun. Mit Anpassen an die andere Person. Und es fällt unserem selbstsüchtigen Wesen nicht unbedingt leicht. Wird Zeiten geben, wo ihr euch aneinander reibt. Du musst als Verheirateter immer Rücksicht nehmen auf die zweite Person. Du kannst nicht länger einfach das tun, was du gerade willst oder was du gerade am Herzen hast. Du musst immer anderen fragen, immer Rücksicht nehmen auf die andere Person. Und wenn ihr fruchtbar seid und der Herr euch segnet mit Kindern, und Kinder sind ein wunderbarer Segen, aber da werdet ihr schlaflose Nächte haben. Und die vollen Windeln. Werdet Trübsal für das Fleisch haben. Und Paulus mit seinem Missionarsherzen, er sagt, ich will euch schonen. Ich will euch frei und ungebunden haben von dieser Verantwortung, so dass ihr dem Herrn dienen könnt, so wie ich. Aber es ist keine Sünde zu heiraten. Im Gegenteil, es ist ein großer Segen, wenn das deine Berufung ist und wenn das deine Gnadengabe vom Herrn ist. Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich freuten, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzen sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Unsere Zeit ist begrenzt. Die ist begrenzt. Bewahrt diese richtige Perspektive. Eine ewige Perspektive. Unsere Zeit ist begrenzt hier auf dieser Erde. Jakobus im Kapitel 4, Vers 14, er sagt uns, ihr wisst nicht, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. So ist unser Leben. Unser Leben hier auf dieser Erde ist so vergänglich. Es ist so kurz. Die Bibel sagt uns, wir sind nur auf der Durchreise in dieser Welt. Wir sind Fremde. Und im Vergleich zu der Ewigkeit, und wir alle werden ewig leben, im Vergleich zu den nächsten 500.000 Billionen Jahren, ist die Zeit hier auf dieser Erde ist nur ein Augenblick, ist nur ein Klacks. Und deswegen ist sie so kostbar. Hier ist die Zeit, um Entscheidungen zu treffen für die Ewigkeit. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und dann kommt das Gericht. Hier werden die Entscheidungen getroffen. Hier ist die Zeit, um Reichtum zu sammeln für den Himmel. Hier ist die Zeit, um Menschen für die Ewigkeit zu beeinflussen. Und Leute, wir Christen, wir können es uns nicht leisten, so zu leben, als würde das Leben hier und jetzt ewig dauern. Als würde es lange dauern. Als wäre das hier und jetzt alles. Als wären die sichtbaren Dinge, auch die sichtbaren Beziehungen, das Wichtigste im Leben. Na, 2. Korinther, Kapitel 4, da sagt der Herr, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir können es uns nicht leisten, für das Zeitliche zu leben. Unsere Zeit hier ist kurz und sie ist wichtig, sie hat Auswirkungen auf die ganze Ewigkeit, und deswegen müssen wir Christen mit einer ewigen Perspektive leben. Wir Christen, wir haben wirklich keine Zeit zu verschwenden. Es gibt keinen Raum für Faulheit und für Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit und Selbstsucht in einem Christenleben. Es ist viel zu kurz. Die Chancen, die Gelegenheit, die wir haben, ist viel zu begrenzt. Vielleicht bin ich in einer Midlife-Crisis, aber je älter ich werde, so mehr wird mir das bewusst. Scheint die Zeit vergeht immer schneller. Paulus zeigt uns hier, eine wirkliche, geistliche, ewige Perspektive wird sich auswirken auf drei Bereiche. Erstens auf unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen werden ausgerichtet sein auf die eine große Sache, auf das eine große Ziel, und das ist Gott und die Ewigkeit. Im Vers 29 sagt uns, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Wenn Menschen heiraten, ist oft die Gefahr da, dass sie sich so von dieser Beziehung einnehmen lassen, dass sie vergessen, dass die Ehe eine Mission für Gott ist. Aber man sieht es immer wieder. Leute, die begeistert sind von Jesus, die ausgerichtet leben, die eine Vision haben für das Reich Gottes, für die Ewigkeit, die engagiert sind, vielleicht sogar Missionare. Und dann heiraten sie und sie lassen alles fallen und sind weg vom Fenster. Man sieht sie nicht mehr. Spüren zwar diesen Ruf, dass Gott sie in was hineinberuft, aber nicht jetzt, jetzt haben wir gerade geheiratet. Und dann, nicht jetzt, jetzt sind die Kinder da, wir sind beschäftigt und jetzt gehen die Kinder in die Schule und dann sind die Enkelkinder da und vielleicht, wenn ich in der Rente bin, und dann ist die Zeit vorbei. Ich verstehe das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, so zu leben. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendjemanden zu heiraten, der zufrieden ist damit. Der keine Vision hat für das Reich Gottes und den Dienst irgendwie als Konkurrenz sieht. Wir alle sind im Dienst. Ist Teil von unserem Leben. Ob verheiratet oder nicht verheiratet oder mit Kindern oder ohne Kinder. Auch der Dienst an den Partner, an den Kindern ist ein Dienst, aber das ist nicht alles in unserem Leben. Wir brauchen die weitere Perspektive. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht aktiv zu sein für das Reich Gottes. Wirklich, Ehe ist ein Team zur Ehre Gottes. Darum geht's. Und Paulus sagt hier nicht, dass wir die Familien vernachlässigen sollen oder den Ehepartner vernachlässigen sollen als Christen. Nee, das ist uns schon klar. Ich denke, wir verstehen das. Natürlich sollen wir das nicht. Wenn wir brauchen nur Epheser 5 lesen. Aber haben eine ewige Perspektive für deine Familie als Ehepaar. Vision. Leb nicht so, als wäre die irdische Familie alles, was zählt. Kreis nicht so um dein kleines, nettes Familienleben und das war's. Hab eine ewige Perspektive, auch für deine Ehe, für eure Beziehung, für eure Familie. Zweiter Bereich sind Emotionen, Vers 30. Und die Weinenden als weinten sie nicht und die sich freuenden als freuten sie sich nicht. Viele Menschen lassen sich von ihren Emotionen treiben. Nicht-Christen, die können nicht anders, aber auch viele Christen. Ich fühle mich nicht danach, aktiv zu werden. Ich fühle mich nicht danach, jetzt jemandem von Jesus zu erzählen. Oder ich fühle mich gerade so deprimiert, weil ich noch immer Single bin und ich kann jetzt keinen Dienst übernehmen. Oder ich bin jetzt so gut drauf, ich habe keine Zeit für das Reich Gottes. Wir wollen nicht eingenommen sein von unseren Emotionen als Christen. Wenn schon, dann von den Emotionen von anderen. Römer 12 heißt es, freu dich mit den Freunden und wein mit den Weinenden. Deren Emotionen. Aber nicht uns selbst. Nee, wir wollen das tun, was gerade dran ist, das, was richtig ist. Egal, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Wir wollen uns nicht von Gefühlen abhalten lassen, Jesus nachzufolgen. Auch hier wieder, die Zeit ist kurz. Lass uns nicht von diesen Dingen hier zurückhalten. Drittes sind materielle Dinge. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Menschen leben für Häuser, für Autos, für Urlaube, für Aktien. Ja, wir wollen gute Verwalter sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat, aber wir wollen uns von unserem Besitz nicht besitzen lassen, nicht einnehmen lassen davon. Hey Leute, das ganze Zeug wird eines Tages verbrennen. Es wird nicht mehr sein. Und ob du reich bist oder arm bist, ob du ein einfaches Leben lebst oder in Luxus lebst, das hat keine Auswirkungen auf die Ewigkeit, es hat keine Relevanz. Aber sehr wohl, was du mit deinem Besitz machst, das hat Auswirkungen. Es wird einen Unterschied machen, ob ich hier und jetzt, in dieser kurzen Zeit, die Gott uns auf dieser Erde schenkt, ob ich egoistisch gelebt habe, für mich selbst, alles für mich ausgegeben habe, meinen Lebensstandard höher und höher geschraubt habe, mit jeder Lohnerhöhung Lebensstandard erhöht, oder ob ich von dem, was ich nicht zum Überleben brauche, ob ich das investiert habe ins Reich Gottes. Vielleicht Missionare unterstützt. Menschen freigesetzt, dass sie vollzeitlich im geistlichen Dienst sein können. Geschwistern in Not geholfen. Jesus hat gesagt, geben ist weniger als nehmen. Und Jesus nennt in dem Gleichnis diesen Menschen, der nur für das Hier und Jetzt gelebt hat und der Vorratshäuser gebaut hat und angehäuft hat für die Rente. Er nennt diesen Menschen einen Toren. Heute Nacht wird Gott eine Seele von dir fordern und dann, für wen ist das Ganze? Wozu? Das vergängliche Zeug. Lass uns unser Leben nicht von materiellen Dingen beherrschen, sondern lass uns diese Dinge, die Gott uns anvertraut hat, gebrauchen fürs Reich Gottes. Lass uns ein zufriedenes, einfaches Leben leben und investieren in das, was wirklich zählt. Das, was wir haben, das gehört sowieso nicht uns. Es gehört alles Gott. Alles. Wir sind nur Verwalter. Lassen wir Gott reinsprechen in unser Leben, was diese Dinge angeht. Hat er was zu sagen? Haben wir Vision für das Größere? Vierte ist so eine Art Zusammenfassung, Vers 31. Und die Weltnutzenden sollen so leben, als benutzen sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Leb nicht für das Vergängliche, leb für die Ewigkeit. Das ist so wichtig. Ewige Perspektive. Und Leute, lasst uns das nicht einfach abhaken hier und okay, weitergehen. Ein Ohr rein, andere Ohr raus. Lass uns wirklich prüfen. Wenn du in einer von diesen Situationen bist, wo deine Familie oder vielleicht materielle Dinge dein Götze sind, wo du von deinen Emotionen so eingenommen bist, von der Welt versklavt bist, dann geh nicht einfach drüber hinweg, denkst, lass ihn reden, ich gehe raus und dann lebe ich weiter für mich, meine kleine Welt. Nee, lass uns das Gott bekennen und unser Leben neu ausrichten auf Gott, auf die Ewigkeit, auf die Dinge, die wirklich zählen. Die Zeit ist so begrenzt, die Zeit ist so kurz. Lass uns sie nicht verschwenden. Lass uns es voll nutzen für Gott. Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Und hoffentlich ist er das. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Seine Familie versorgen, sich um die Bedürfnisse seiner Frau kümmern. Und Paulus sagt ja, das ist richtig. Das soll so sein. Und so ist er geteilt aber, Vers 34. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig seien, Leib und Geist, hoffentlich. Haben wir Unverheirateten diese Einstellung? Die Verheiratete der aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Und es soll so sein. Die Unverheiratete soll heilig sein und soll um den Herrn besorgt sein. Das soll so sein. Das ist das Privileg von uns Singles. Ich glaube, wir Unverheirateten, wir sollten die härtesten Arbeiter sein im Reich Gottes. Wir sollten alles geben. Wir sollten die Zeit nutzen. Nicht verschwenden mit 10.000 Hobbys und für uns selbst leben. Wir sollten aktiv sein. Wir sollten hart und viel arbeiten. Das ist meine Überzeugung. Das ist unser Vorrecht. Wir haben die Freiheit dazu. Das ist richtig. Und wenn du verheiratet bist, dann sollst du dem Mann dienen. Und das ist richtig. Das ist gut. Sollst attraktiv sein für ihn. So machen. Aber lass uns auch daran erinnern, 1. Petrus 3, wo der Herr sagt, euer Schmuck sei nicht der äußerliche Schmuck durch Flechten der Haare, was bei den Griechen so modern war, und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der Gott sehr köstlich ist. Nicht so mit den Äußerlichkeiten eingenommen. Jemand hat mal gesagt, manche Frauen tun für Äußeres Dinge, für die ein Gebrauchtwarenhändler ins Gefängnis käme. Andere Frage ist, warum machen sich Frauen immer so schön? Antwort ist, weil bei den Männern die Augen besser funktionieren als das Gehirn. Ich darf das sagen, als Mann. Vers 35. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Darum geht's. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, Wenn er in der Vollkraft steht und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Hier gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten jetzt von diesem letzten Abschnitt hier. Paulus spricht hier entweder zu Verlobten oder zu den Vätern von Verlobten. Normalerweise war es ja damals so, dass die Eltern ihre Kinder verheiratet haben, als sie noch ganz klein waren. Ich habe eine kleine Tochter und die ist nett und du hast einen süßen kleinen Sohn, also hey, setzen die Väter sich zusammen. 10 Kamele für deine Tochter. Okay, Handschlag, abgemachte Sache. Normalerweise waren sie sehr jung. Und entweder spricht der Paulus hier zu den Vätern von jungen Menschen, die einander versprochen sind, auf diese Art und Weise, oder zu einem jungen Paar, unter Anführungszeichen, das einander versprochen ist, aber die noch nicht verheiratet sind. Und er sagt, entweder so, wie wir es gelesen haben, wenn jemand denkt, ein junger Mann, er handelt ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wenn der junge Mann heiraten will, wenn er sich dazu gezogen fühlt, dann soll er es tun, ist okay. Oder er spricht zu dem Vater. Und andere Übersetzungsmöglichkeit, ihr habt es vielleicht hier unten in der Anmerkung. Andere Übersetzungsmöglichkeit ist, wenn aber jemand denkt, er handelt ungeziemend mit seiner Jungfrau, in dem Fall wäre es seine Tochter, und wenn, Anmerkung 54 in meiner Bibel, wenn sie über die Blüte hinaus ist, das heißt, wenn sie im heiratsfähigen Alter ist, und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wenn sie heiraten will, deine Tochter, dann soll sie heiraten. Ist okay, lass sie das tun. Vers 37, wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also wenn der junge Mann ehelos bleiben will für den Herrn oder wenn der Vater seine Tochter zur Ehelosigkeit ermutigen will im Licht von dem, was der Paulus gesagt hat, dann ist es gut. Also, Vers 38, wer seine Jungfrau heiratet, beziehungsweise verheiratet, der handelt gut, und wer sie nicht heiratet, beziehungsweise verheiratet, wird besser handeln. Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, und für den Mann gilt natürlich dasselbe, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist er frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Er oder sie muss ein Christ sein, das ist die einzige Bedingung. Aber das Ehegelübde ist, bis dass der Tod euch scheidet. Ken Graves auf der letzten Männerkonferenz, das erzählt, er macht immer einen Punkt hier, betont es, wenn zwei junge Leute heiraten wollen, zur Ehevorbereitung kommen, er sagt, bei der Ehevorbereitung, die hören sowieso nicht zu. Die machen sowieso, was sie wollen. Aber er sagt, er betont immer diesen einen Punkt. Ehebund ist für immer. Bis dass der Tod euch scheidet. Und dann, wenn sie später Probleme kriegen und irgendeiner kommt und jammert und beschwert sich, sagt er, hey, du bist noch nicht tot. Arbeit an deiner Ehe. Er sagt, da beginnt die wirkliche Seelsorge, weil da fangen sie dann an zuzuhören. Ziemlich krasser, radikaler Kerl. Aber eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, und Mann ist gebunden, solange die Frau lebt. Es ist, bis der Tod euch scheidet. Also, gerade die Unverheirateten, seid euch bewusst, wenn ihr heiratet, es ist eine lebenslange Hingabe, es ist ein Commitment. Schau dir gut an, wen du heiratest. Kannst es nicht mehr ändern. Vers 40, glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nämlich unverheiratet nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Also wenn eine Frau, wenn der Mann verstorben ist, entschlafen ist hier, sie ist frei zu heiraten, wen sie will, es soll nur ein Christ sein, aber glückseliger ist sie, wenn sie so bleibt, nämlich unverheiratet, sagt der Paulus hier. Du verwitwet bist, ich denke, Paulus wird dir vorschlagen, such den Herrn, ob er dich nicht dazu beruft, ehelos zu bleiben für ihn. Also, soweit Kapitel 7. Ehe, Ehelosigkeit, Scheidung, Wiederheirat. Nehmt das eine heute Morgen mit. Ihr Singles lebt als Singles voll für den Herrn. Nutzt die Zeit. Und ihr Verheirateten, ihr Ehepaare, lebt als Team voll für den Herrn. Mit einer ewigen Perspektive. Die Zeit ist begrenzt. Wir leben für die Ewigkeit. Lass uns es nie aus den Augen verlieren. Vater, darum beten wir. Wir danken dir, dass du uns immer wieder diesen Spiegel der Ewigkeit vor Augen hältst. Weil Gott, wenn wir ehrlich sind, wir tendieren dazu, uns zu verrennen in dem Hier und Jetzt und die wirklich wichtigen Dinge zu vergessen. So bete ich, Vater, als Single. Ich bete für uns Singles, Gott. Hilf uns, ausgerichtet zu bleiben auf dich. Nicht zu jammern, nicht in Selbstmitleid zu verfallen, nicht mit uns selbst beschäftigt zu sein, sondern voll für dich, Herr. Und lass uns nicht abgelenkt sein von diesen Dingen, dieser Unterhaltungsindustrie heutzutage. Wir können so abgelenkt werden. Lass uns das Wichtige im Auge behalten und für dich leben, Jesus. Und ich bete für die Ehepaare, dass sie auch diese ewige Perspektive haben können. Und Vision für ihre Familie, für ihre Ehe. Vision, die größer ist, die höher ist als nur ihr kleiner Familienrahmen. Vision als Team für dich, Gott, zu deiner Ehre. Lass uns alle Menschen sein, die begeistert sind für dich, Herr. Und füll uns mit deinem Geist und stärk uns, so zu leben. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.